Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ja, heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, Prato Magno, die große Wiese, wörtlich übersetzt, und Untertitel Im Unterholz der Moderne. Was schon ein bisschen beinhaltet, dass es nicht nur über eine große Wiese geht, sondern auch um mehr, um die Moderne an und für sich. Prato Magno ist eigentlich ein Berg in der Toskana. Und an diesem Berg wurde ein ganz großer Mann geboren, den heute niemand mehr kennt. Dieser Mann hieß Poggio Bracciolini. Und dessen Biografie erzähle ich in diesem Buch. Aber diese Biografie wird eben verschränkt mit seiner Zeit, mit den Begebenheiten, mit den künstlerischen Begebenheiten seiner Zeit, den geistesgeschichtlichen Begebenheiten, den politischen, allerdings auch mit der heutigen Zeit. Und so möchte ich anfangen mit einer Textstelle, die erstmal erklärt, was ist Humanismus? Denn da, beim Humanismus fängt alles an. Ja, Poggio Bracciolini lebte im 15. Jahrhundert und um diese Zeit geht es. Dass die Zeit aus dem Ruder lief, hatte Jahre vorher schon der Dichter Francesco Petrarca bemerkt, der unstet von einem Ort zum anderen zog. Die Sprache war somit seine einzige Heimat. Natürlich schrieb Petrarca wie alle damaligen Gelehrten auf Lateinisch. Angesichts der sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen hinterfragte er die Logik des damaligen Denkens und kam zu dem Schluss, dass die Methode falsch war. Denn zuerst stellte man eine Frage, diskutierte dann ihr Für und Wider und schloss vom Allgemeinen auf das Besondere. Mit Vorliebe wurde nur eine einzige Teilfrage begutachtet, ohne sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Kam man trotzdem mit Argumenten nicht weiter, bemühte man Autoritäten und Experten und deren ipse dixit. Petrarca und später seine Anhänger vertraten stattdessen die Meinung, es sei unredlich, sich von einem verallgemeinernden Lehrsatz zum nächsten zu hangeln. Sie wollten den Argumenten auf den Grund gehen. Um sich ein Urteil über einen Sachverhalt bilden zu können, das sich nicht im Nachplappern von leeren Formeln erschöpfte, musste man immer weiter zurückgehen und nicht nur die Kommentare zu Schriften lesen, sondern die zitierten Autoren selbst mit ihren originalen Aussagen, also in Lateinisch oder Griechisch. Folgerichtig begannen sie, die man Humanisten nannte, nach antiken Schriften zu forschen und sie zu übersetzen. Bald entwickelten sie eine Liebe zur Antike, weil sie spürten, dass die alten Schriften etwas zu sagen hatten, hinter dem die zeitgenössischen Kommentare hinterherhinkten. Weiterhin hatte Petrarca erkannt, dass nicht nur die Sprache verfallen war, sondern auch die gesellschaftlichen Werte. Offenbar hing das eine mit dem anderen zusammen. Er drängte nun darauf, jedes Wort zu wägen, ob es auch wahrhaft war oder bloß eine leere Hülse. Wer eine Gesellschaft erneuern wollte, musste bei der Sprache beginnen. Humanisten hießen Petrarcas Anhänger deshalb, weil nach Cicero Humanitas ausdrückte, was den Menschen vom Tier unterschied. Und die menschlichste aller Fähigkeiten war nun einmal die Sprache, weil sie nicht nur das Instrument war, mit dem man die Welt begriff, sondern dank ihrer konnte man sie auch erschaffen. Petrarca verschrieb sich somit der Erneuerung der Sprache und dem Studium der Antike. Es war ein komisches, eigenbrötlerisches, unzeitgemäßes Unterfangen in einer orientierungslos wüsten Epoche. Aber bei immer mehr Zeitgenossen verfing die Methode, rückwärtsgewandt nach vorne zu schauen. Vergil sagt selbst, sie können, weil sie glauben zu können. Auch wir, glaube mir, werden können, wenn wir es glauben. Zitat Ende. Mit der Sprache fing in Florenz alles an. Ja, also es geht um die Zeit der Humanisten und wie diese Begeisterung für die Antike in Florenz aufkam. Und mitten in diesem, ja, in dieser Zeit lebte dieser Poggio Bracciolini, der einer der ganz großen ersten Humanisten wurde. Und Poggio Bracciolini kam, wie gesagt, aus der Provinz, aus diesem Pratomagno-Gebiet, als ganz junger Mann, als Student nach Florenz und kam dort in Kontakt mit diesen Humanistenkreisen. Auf den ersten Blick schien der diskutierfreudige Kreis der Humanisten im Kloster Santo Spirito außergewöhnlich. Florenz war eigentlich eine Stadt von Tuchhändlern, Kaufleuten und Bankiers. Man machte Geschäfte, verlieh Geld, handelte mit dem Ausland. Aber es war auch eine religiöse Stadt. Einwohner und Institutionen mühten sich, Kirchen und öffentliche Gebäude mit Statuen und Kunstwerken gottgefällig auszuschmücken und so die Pracht und den Einfluss von Florenz nach außen im toskanischen wie italienischen Panorama zu mehren. Die Humanisten gehörten zur Elite der Stadt. Wo lag für die praktisch Begabten und mitten im Leben stehenden Menschen der Nutzen, sich über die Antike den Kopf zu zerbrechen? Die charismatische Seele des Zirkels war der Kanzler von Florenz, beinahe 70 und kein bisschen amtsmüde. Coluccio Salutati besaß zwar keine politische Macht, aber er pflegte im Auftrag der Signoria die Korrespondenz mit anderen Städten, mit fremden Ländern und dem Papst und war somit ihr erster Diplomat. In einem Brief an den Kriegsherrn Carlo Malatesta von Rimini erklärte Salutati, was er unter Humanismus verstand. Tugend und Erfahrung, Wohlwollen und Kenntnis. Mithilfe kultivierter Schriften leistete er seinen Dienst an Florenz mit dem Ziel, die Stadt einflussreicher zu machen und vor Feinden zu schützen. Der Kanzler prägte das, was man später zivilen Humanismus nannte. Ein Humanist sollte sich nicht im intellektuellen Elfenbeinturm verschanzen, sondern sich aktiv am Leben und vor allem an der Politik beteiligen. Allerdings hütete Salutati sich vor blindem Aktionismus. Gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft saß er den Aufstand der Ciompi aus. Der randalierende Mob hatte damals zuerst Santo Spirito stürmen wollen, wohin reiche Familien ihre Wertsachen geschafft hatten, weil sie sie dort sicher glaubten. Erst im letzten Moment konnten bewaffnete Truppen der Signoria verhindern, dass die Kirche geplündert wurde. Nach einigem Ringen zwischen den sozialen Klassen etablierte sich Ende des 14. Jahrhunderts eine oligarchische Regierung um die Familie der Albizzi. Salutati führte nun schon fast 30 Jahre die Florentiner Geschäfte. Den Herrschenden lieferte er die passende Propaganda, indem er die Stadt mit dem antiken Rom gleichsetzte und die Libertas Florentinae in aller Welt pries. In der Tat war die Florentiner Freiheit außergewöhnlich, denn anderswo regierten oft Fürsten oder Tyrannen. Nach einem mutigen politischen Coup 100 Jahre zuvor durften nur Bürger, die in einer Zunft eingeschrieben waren und somit einer produktiven Tätigkeit nachgingen, in alle zwei Monate stattfindenden Wahlen die Gremien stellen, welche die Geschicke der Stadt bestimmten. Adlige, die lediglich ihre edle Geburt vorweisen konnten, aber keinem Beruf nachgingen, waren von diesen Wahlen ausgeschlossen. Es gab ein heftiges und dauerndes Ringen unter den verschiedenen Fraktionen um die politische Tagesordnung, aber alle Einwohner einte der Geist, dass ihre Stadt etwas Besonderes war. Die Florentiner waren stolz auf ihre Rechte und die republikanische Ordnung, und aus diesem Grund fürchteten sie das Joch einer möglichen Fremdherrschaft, die gerade um 1400 wieder sehr konkret drohte, diesmal in Gestalt Mailands. Gian Galeazzo Visconti hatte Appetit auf Florenz und Salutati schrieb dagegen an. Der Kanzler versuchte Stimmung zu machen gegen die Stadt im Norden, so in seinem Brief De Tyrannis an den Kirchenrechtler Francesco Zapparella. In ihm nagelte er die Mailänder als die Bösen fest, weil sie einem Tyrannen folgten. Flammende Briefe gegen ein Heer, konnte das gut gehen? Salutati versuchte es. Tugendhaft werden wir nicht durch natürliche Veranlagung, sondern durch unsere Taten. Auch Schreiben zählte er zu den Taten und Salutati nutzte jeden diplomatischen Kniff, um Bündnisse zu schmieden. Visconti schrieb, der Florentiner Kanzler habe ihm mit seinen Briefen mehr geschadet als 1000 Soldaten. Trotz der unruhigen Zeiten und seiner aufreibenden Tätigkeit in der Verwaltung fand Coluccio Salutati jedoch immer Muße für regelmäßige Treffen mit dem Kreis der Humanisten und gleichzeitig noch für eine ganz besondere Mission. Er lud nämlich den Byzantiner Diplomaten Manuel Chrysoloras nach Florenz ein. Du sollst nun aber wissen, dass ich dir in dieser königlichen Stadt einen öffentlich bezahlten Lehrstuhl für die griechische Sprache besorgt habe. Die Luftveränderung wirst du, wie ich glaube, nicht bereuen. Triffst du hier doch würdevolle Lebensbedingungen und viele Bewunderer an. Manuel kam tatsächlich und erschloss dem Kreis von Santo Spirito die griechische Sprache. Endlich konnten die Humanisten die griechischen Schriften im Original lesen. Ad fontes, zu den Quellen, wurde ihr Motto. Der vollbärtige Manuel kam nicht nur als Lehrer, sondern war vom konstantinopelischen Kaiser Manuel II. Palaiologos damit beauftragt, im Westen für Unterstützung gegen die Türken zu werben. Das interessierte die Florentiner zu dieser Zeit allerdings wenig. Etwas anderes, das Manuel besaß, dafür umso mehr. Er brachte griechische Bücher in den Westen, die bis dahin unbekannt waren. Das wichtigste Buch, das er im Gepäck hatte, war die Geographie von Claudius Ptolemäus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Ein Teilnehmer des Humanistenzirkels, Jacopo Angeli aus Caperia bei Florenz, übersetzte das Werk dann ins Lateinische. Die anderen konnten nun nachlesen, wie man Landkarten anfertigte. Ptolemäus ermittelte die Distanzen mithilfe der Sterne in einem Koordinatensystem von Längen und Breitengraden, weshalb Angeli seine Übersetzung in Kosmographie umbenannte. Während des ganzen Mittelalters hatte man stilisierte Weltkarten nach literarischen Erzählungen angefertigt, insbesondere der Bibel mit Jerusalem als Nabel der Welt. Vorher schon hatten die Römer wie Plinius der Ältere sich aufs Anekdotische gestützt und nicht auf Mathematik, wenn es darum ging, die Welt abzubilden. Jetzt sahen die Humanisten, dass Ptolemäus den Raum quantitativ und nicht mehr qualitativ darstellte. So kam das Dreidimensionale ins Zweidimensionale und die Welt auf ein Blatt Papier. Und das war neu. Ja, also Poggio Bracciolini gewinnt als ganz junger Student, und zwar mittelloser Student, als armes Würstchen, Anschluss an diesen Zirkel, der ja doch sehr illuster war, und wird hineingezogen in diese Liebe zur Antike und von seinem Mentor Coluccio Salutati auch sehr gefördert und praktisch wie ein Sohn angenommen. Und in diesem Sog kommt es dann dazu, dass Poggio eine ganz folgenschwere Entdeckung macht, beziehungsweise Entwicklung macht, die uns bis heute noch tagtäglich verfolgt. Coluccio Salutati ließ Poggio weiterhin Texte kopieren. Und da er die Qualitäten des Jungen erkannte, übertrug er ihm eine delikate Aufgabe. Viele antike Schriften waren in Büchern erhalten, die zur Zeit Karls des Großen im 9. Jahrhundert kopiert worden waren, um ihren Inhalt zu bewahren. Manchmal hatte der Text Lücken, die später anderswo gefunden wurden. Salutati betraute Poggio damit, die neuen Passagen in den Büchern zu ergänzen. Am Seitenrand war dafür ausreichend Platz, weil das Geschriebene dort gewöhnlich mit Kommentaren versehen wurde. Die alten Texte waren in einer karolingischen Handschrift verfasst und es hätte weniger hübsch ausgesehen, daneben in zeitgenössisch-gotischer Schrift zu krakeln. Deshalb glich Poggio seine Handschrift an die karolingische an. Seine Buchstaben wurden runder und leichter lesbar. Er fand das gut. Das folgende Jahr stand allgemein unter einem glücklichen Stern, insbesondere aber für Florenz und Poggio. Nachdem der ungarische König und spätere deutsche Kaiser Sigismund zunächst eine herbe Schlappe gegen die Türken erlitten hatte, verloren die Osmanen in der Schlacht von Ankara gegen die Mongolen. Konstantinopel konnte für kurze Zeit aufatmen und genauso Manuel Chrysoloras. Nachdem der Mailänder Visconti zunächst nach einem beispiellosen Durchmarsch Pisa und Siena gekauft und Bologna besiegt hatte, war er nun bereit, gegen Florenz vorzurücken. Doch da raffte ihn unvermittelt die Pest dahin und somit konnte auch Florenz aufatmen. Poggio legte zuerst erfolgreich sein Notarsexamen ab. Anschließend bekam er durch den Humanistenkreis Aussicht auf eine Anstellung an der Kurie in Rom und brach umgehend dorthin auf, weil er die Gelegenheit beim Schopf packen wollte. Auch Poggio wird erleichtert aufgeatmet haben. Zurück blieben die Freunde in Florenz. Seine Briefe an Niccoli schloss Poggio mit »Tu vale et me ama«, »Lebe wohl und liebe mich«. Freunde schrieben sich damals so. Ja, also Poggio geht nach diesem glücklich bestandenen Examen, also Notarsexamen, nach Florenz und wird tatsächlich an der Kurie angestellt als Schreiber, weil er ja so gut schreiben konnte. Und die Schrift, die er da entwickelt hat, die kennen wir heute alle noch unter dem Namen Antiqua. Also Times zum Beispiel, nicht? Also wir schreiben eigentlich in Poggios Schrift. Als Poggio nach Rom kam, war er in den 20ern und stand ganz am Anfang seiner Karriere. Man könnte meinen, seine einigermaßen prekäre Ausgangslage habe ihn vorsichtig oder diplomatisch auftreten lassen. Dem war aber nicht so. Wenn es ihm notwendig schien, bezog er entschieden Position gegen die herrschende Lehrmeinung, falls nötig auch gegen seinen großen Förderer Salutati. Seit langem schon wurde diskutiert, ob die sogenannten drei Kronen der toskanischen Dichtung Dante, Petrarca und Boccaccio literarisch genauso wertvoll seien wie antike Autoren. Leonardo Bruni, das ist ein anderer des Humanistenzirkels, hatte darüber eigens das Werk Ad Petrum Paulum Histrum geschrieben. In einem ersten Dialog hatte er darin Niccolo Niccoli, der ist auch aus dem Humanistenkreis, zu Wort kommen lassen, der das Dreigestirn erwartungsgemäß als arrogante Zeitgeistler und Hochstapler liquidierte, während Salutati die Modernen wertschätzte. In einem zweiten Dialog schwenkte Niccoli jedoch auf die Position Salutatis ein und gestand den Dichtern ihre Krone zu. Das unvermittelte Manöver entsprach dem diplomatischen Autor, der es sich mit niemandem verscherzen wollte und schon gar nicht mit Salutati. Lieber eierte er von einer Meinung zu ihrem Gegenteil. Im Italienischen gibt es dafür das schöne Wort Paraculo. Ein Opportunist, wörtlich, der sich den Arsch bedeckt. Poggio hingegen griff 1405 Niccolis Argumente aus Brunis Schrift auf und seinen Förderer Salutati direkt an, worauf der alte Kanzler erbost die Katze aus dem Sack ließ. Die Antike sei minderwertig, weil der gebildete Christ von der göttlichen Vorsehung geleitet werde. Die Heiden hätten letztlich nur die Vernunft als brüchigen Krückstock und so sei ihnen der Gläubige uneinholbar weit voraus. Bracciolini hielt dagegen, man könne mit dem Glauben nicht argumentieren, da er eben nicht durch die Vernunft bewiesen werden könne. Der Schluss der Kontroverse blieb offen. Salutati starb am 4. Mai 1406. Es sprach für das Selbstbewusstsein des Schülers, offen gegen die Argumente des Lehrers anzuschreiben und für die Größe des Lehrers, dass er sich darauf einließ. Ja, der junge Poggio wird dann auch gleich nicht nur Sekretär an der Kurie, sondern bald auch Sekretär oder Schreiber erstmal der Päpste. Und ein Papst, für den er dann arbeitete, das war der Johannes der 23., der dann im Folgenden, also für heutige, mit dem Wissen, was wir heute haben, ein Gegenpapst war. Der wurde dann nämlich bei dem Konzil von Konstanz abgesetzt. Also er wurde seines Amtes enthoben und Poggio begleitete den Papst bis nach Konstanz und er litt dann natürlich das gleiche Schicksal. Als der Papst nicht mehr da war, hatte auch er keinen Job mehr. Poggio ging auf die 40 zu. Nach damaliger Auffassung stand er also an der Schwelle zum Alter. Nun war er in Konstanz gestrandet und arbeitslos in einer fremden, kalten Stadt im Norden, deren Sprache er nicht beherrschte. Er konnte es halten wie Leonardo und den Rückzug nach Florenz antreten. Oder wie Antonio und sein Schicksal an das des Papstes ketten. Poggio jedoch wartete ab. Ein Bischof, den ich gut kannte, hatte etliche Zähne verloren. Andere wackelten so sehr, dass er fürchtete, auch sie würden demnächst ausfallen. Da sagte ein Bekannter zu ihm, keine Angst, sie werden nicht ausfallen. Woher er so sicher sei, wollte der Bischof wissen. Meine Eier baumeln seit 40 Jahren und sind auch nicht abgefallen. Das ist ein Witz, den Poggio in seinen Facetien, einer Witzesammlung, herausgegeben hat später. Poggios Humor half ihm auch in den ausweglosesten Momenten und er zog ihn sich über wie einen Schutzpanzer, auch wenn er inwendig immer pessimistischer wurde. Ja, also der Papst wird abgesetzt, ein neuer wird gewählt, aber Poggio hat seinen Arbeitsplatz verloren. Und das ist natürlich eine schlechte Ausgangsposition. Wie ich vorhin schon sagte, wird die Geschichte, die Biografie von Poggio allerdings mit Fragmenten von heute durchsetzt, Erlebnissen, Beobachtungen. Und da möchte ich jetzt gleich eine kurze Kostprobe geben von diesen Fragmenten, die da auftauchen. Die einstündige Autofahrt von Konstanz nach St. Gallen verlief zunächst am See entlang und zog sich in die Länge. Dies, weil in den Ortschaften die Geschwindigkeit dermaßen begrenzt wurde, dass man fast nebenher laufen konnte und alle Nase lang Blitzgeräte aufgestellt waren. Scheinbar neigte das Volk hier zu irrationalen Ausbrüchen, dass man es derart disziplinieren musste. Im Kolonnenverkehr, wie bei den Ameisen, war ein schnelles Vorwärtskommen sowieso unmöglich. Dann ging es weg vom See über hügelige Landschaft. In St. Gallen brachten mich Wegweiser direkt zu einem Parkplatz, der in der Nähe der historischen Altstadt liegen sollte. Aber noch war davon wenig zu merken, denn an der breiten Einfallstraße reihten sich fahle, moderne Bürogebäude. Es wäre möglich, dass Poggio hier und nicht in Monte Cassino eine Ausgabe von Vitruvs De Architectura aufstöberte. Ort und Zeit mancher Bücherfunde waren durchaus strittig. Falls die Vitruv-Ausgabe tatsächlich von hier stammen sollte, dann hatten ihn zumindest die Stadtplaner nicht gelesen, denn von Eurythmie war keine Spur zu finden und auch mit der Symmetrie haperte es. Die Gebäude sahen aus, als hätte man sie zuerst innen eingerichtet und die Fenster nachträglich passend zur Position der Möbel durchgebrochen. Nach Vitruv musste ein Architekt gut schreiben können, damit er seine Gedanken klar ausdrückte. Des Weiteren musste er zeichnen und die Geometrie beherrschen, einiges von Optik verstehen, um den Lichteinfall zu bedenken, sowie Mathematik und Geschichte. Er musste auch in den verschiedenen Philosophien bewandert sein, damit er bescheiden blieb und nicht eingebildet wurde, und in der Musik, weil ohne sie keine hydraulischen Maschinen gebaut werden konnten. Und außerdem musste er Kenntnisse in Medizin besitzen, um zu wissen, welches Klima gut war und welches krank machte und wie sich Material und Luft auf die Räume auswirkten. Dazu das Recht, damit es nachher keine Grenz- und Mietstreitigkeiten gab, und die Astronomie, um die Jahreszeiten und den Stand der Sonne einzubeziehen. Mit anderen Worten, ein Architekt war ein Alleskönner, einer wie Brunelleschi. Ja, Brunelleschi ist ein wichtiger Architekt in Florenz in der Renaissance. Laut Vitruv zielt die Architektur nicht nur auf Nützlichkeit und die numerisch gleichmäßige Verteilung von Stilelementen ab, sondern auf die Wirkung, die in einem gegebenen Umfeld beim Betrachter ausgelöst wurde. Ja, was löste Architektur aus? Ich blickte vom Grau des Kopfsteinpflasters auf und die gleichförmigen Bürohäuser entlang, während am grauen Himmel niedrige Wolken mit Regen drohten. Zugegebenermaßen hatten sich die Schweizer seit dem Besuch der italienischen Bücherjäger sehr angestrengt. Den modrigen Turm, wo einst die Bücher gammelten, gab es nicht mehr. Verschiedene eingerüstete Gebäude belegten, dass man durchaus auf ein erdrehtes Äußeres Wert legte. Allein schon wegen der vielen Touristen, welche die Straßencafés bestäubten. Die Stiftskirche präsentierte sich freistehend und barock aufgehübscht. Lediglich ihre Krypten verwiesen auf Zeiten und Eindrücke, wie Poggio sie vorgefunden haben mochte. Die Stiftsbibliothek lag im Klostertrakt auf der anderen Hofseite. In einem langen Korridor wiesen freundliche Damen mich an, dass alle Besucher Überschuhe, sogenannte Filzfinken, überzuziehen hatten, um das wertvolle Parkett aus dem 18. Jahrhundert zu schonen. Die Klosterbibliothek von St. Gallen war die älteste der Schweiz und eine der größten überhaupt, noch dazu Weltkultur- und Weltdokumentenerbe. Bei solchen Titeln verstand es sich beinahe von selbst, dass Überschuhe ein Muss waren. Außerdem polierten die Besucher durch ihr Schlurfen praktischerweise gleich das Parkett. Eine Ermäßigung auf den Eintritt gab es dafür allerdings nicht. Der Barocksaal der Bibliothek schwang ganz bezaubernd in Holz, Stuck und flockiger Deckenmalerei. Auch dies vielleicht eine Retourkutsche für den üblen Verriss der drei Bücherjäger vor nunmehr über 600 Jahren. Die 30.000 Bücher störten jedenfalls gar nicht im Raum, in dem außerdem die Nachbildung eines Globus von Mercator aus dem 16. Jahrhundert stand und eine Kopie des Gemäldes Christus im Grab von Holbein dem Jüngeren, von dem Dostojewski so erschüttert war, dass er beinahe einen epileptischen Anfall erlitt. Das passierte allerdings.